Wir kennen es meistens aus der Sommerzeit. Es ist strahlender Sonnenschein, traumhaft schönes Wetter, alles ist friedlich und man genießt so richtig die Wärme. Und plötzlich zieht ein Wind auf, der Himmel verdunkelt sich, innerhalb kürzester Zeit sinkt die Temperatur und dann geht's los. Gewitter, Hagel, Sturm, alles steht unter Wasser. Es dauert wahrscheinlich noch ein paar Monate, bis wir das wieder mal erleben werden, so einen Wetterumschwung. Und ihr Lieben, der Wechsel von einem Kapitel zum anderen in Gottes Wort kann manchmal auch so ein bisschen wie ein Wetterumschwung sein. Und so ist auch unser heutiger Bibeltext, der Apostel Paulus erlebt einen Wetterumschwung in seinen Emotionen. Und alle, die sich noch zurückerinnern können an die Zeit vor Weihnachten, wir waren in Römer Kapitel 8 mit wunderschönen, herrlichen Verheißungen. Paulus schreibt dort, für die, die sich vielleicht noch so ein bisschen zurückerinnern können, von der niemals endenden Liebe Gottes zu uns. Christus wird uns nie verlassen, die Gläubigen werden definitiv ans Ziel kommen. Und Römer 8 gehört mit zu den schönsten Kapiteln. Es hat die schönsten Aussagen im ganzen Neuen Testament. Heute starten wir einen neuen Abschnitt, Römer 9. Und ausgerechnet Römer 9 bis Kapitel 11 gehört mit zu den schwierigsten und ich sage es auch ganz offen, teilweise umstrittensten Kapiteln im Neuen Testament. Es gibt manche Gemeinden, die kommen zu Römer 9 und sagen, so, jetzt machen wir Stopp, hier gehen wir nicht mehr weiter. Machen wir irgendwo anders, predigen wir irgendwas anderes. Aber ihr Lieben, auch dieser Teil ist Gottes Wort, auch das ist inspiriert. Wir brauchen den ganzen Ratschluss Gottes und dazu gehört eben auch Römer 9 bis 11 und deshalb wollen wir uns auch als Gemeinde daran wagen. Und deshalb möchte ich dich einladen, die nächsten Sonntage in unserer Römerreihe einfach mal offen zu sein. Und vielleicht auch, wenn du das erste Mal hier in der Gemeinde bist oder noch neu bist, keine Sorge, Matthias predigt über andere Themen. Es läuft nicht immer nur Römer hier, aber auch wenn es ein bisschen herausfordernd sein wird, lass dich drauf ein, es ist voller tiefgehender Theologie und es sind ganz wichtige Aussagen und letztlich glaube ich, dass für jeden was dabei ist. Es geht um theologische Grundlagen, die ganz entscheidend sind für unser Gottesbild, für unser Leben und deshalb wollen wir auch heute in diesem neuen Jahr weitermachen in unserer Reihe durch den Römerbrief und ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln mit dabei habt, sie mal mit aufzupacken, aufzuschlagen aus Römer Kapitel 9. Wir wollen dort die ersten 5 Verse uns anschauen, Römer 9 Vers 1 bis 5. Und ich lese dazu aus Gottes unfehlbarem Wort. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Gemeinde von Rom, inspiriert vom Heiligen Geist. Römer 9, ab Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Treuer Vater im Himmel, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Licht in unsere Herzen ganz tief hineinleuchtest, dass du aufdeckst, was aufgedeckt werden muss, dass du ans Licht bringst, was ans Licht gebracht werden muss, dass du Umkehr schenkst, wo es Umkehr braucht und Erneuerung und Ermutigung, wo es Erneuerung und Ermutigung braucht. Amen. Ja, Paulus erlebt hier in Römer 8 und 9 wirklich so eine Achterbahn Achterbahnfahrt seiner Gefühle, könnten wir sagen. Direkt in den Versen davor schreibt er noch von der großartigen Liebe Gottes, sie hört niemals auf und jetzt kommt er zu Kapitel 9 Und es ist ganz spannend, Paulus beginnt noch nicht mit tiefer Theologie. Paulus beginnt zuerst mal mit tiefem Schmerz. Er schreibt von der Verlorenheit Israels, von der Verlorenheit der Juden, weil sie den Messias bis heute ablehnen. Sie haben das ganze Alte Testament, aber ihnen liegt die Decke vor Augen. Sie erkennen Jesus nicht als einzige Möglichkeit der Rettung. Und deshalb gilt auch, dass jeder Jude, der Jesus ablehnt, ewig verloren geht. Nur mal ganz kurz, wieso schreibt Paulus überhaupt von den Juden? Warum redet er hier von Israel? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig am Anfang zu sagen, Kapitel 8 und 9, die sind nicht einfach völlig zusammenhangslos. In den ersten 8 Kapiteln hat Paulus uns ja, und da können wir noch mal kurz zurück uns erinnern, an die ersten 8 Kapitel, hat Paulus uns das Evangelium in einer solchen Tiefe dargelegt. Er hat uns alles erklärt, vom Anfang bis zum Schluss. Und er hat uns aufgezeigt, am Schluss von Kapitel 8, nichts und niemand kann uns trennen von Gottes Liebe. Wer zu Christus gehört, kann nie verloren gehen. Und jetzt könnte doch jemand die Frage stellen, ja, aber wenn Gottes Heilsplan niemand durchkreuzen kann, wenn Gott alle ans Ziel bringt, hey, was ist dann mit dem Volk Israel? Was ist mit dem Volk Gottes im Alten Testament? Die lehnen ja den Messias bis heute ab. Hat Gott sein Wort vielleicht doch nicht gehalten? Haben seine Zusagen irgendwo so ein paar Klauseln drin? Gibt es da so Kleingedrucktes in den AGBs, die wir nicht gelesen haben? Wenn Gott sein Volk Israel nicht ans Ziel gebracht hat, wer sagt dir, dass er dich ans Ziel bringt? Und genau dafür sind die kommenden 3 Kapitel, Römer 9 bis 11. Wir wollen das alles mal der Reihe nach anschauen. Wir starten heute mit diesen ersten 5 Versen und ich habe der Predigt den Titel gegeben, wenn Gottes Gnade Herzen bricht. Wenn Gottes Gnade Herzen bricht, ich habe dazu 3 Punkte vorbereitet. Der erste Punkt heißt, ein zerbrochenes Herz hat Mitleid. Der zweite Punkt heißt, ein zerbrochenes Herz bringt Opfer. Und der dritte Punkt heißt, ein zerbrochenes Herz erkennt Christus. Ein zerbrochenes Herz hat Mitleid. Mit dem ersten Punkt möchte ich starten. Paulus schreibt hier, die Verse 1 bis 2. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Paulus offenbart uns hier sein Herz, ganz am Anfang von diesem Kapitel 9. Und er empfindet permanenten Schmerz in Bezug auf die Verlorenheit Israels. Und es ist keine Übertreibung, was Paulus hier schreibt, sondern er beruft sich hier ganz, ganz bewusst auf Christus, auf sein Gewissen, das vom Heiligen Geist geleitet wird. Er meint das hier, was er sagt, genau so. Das sind Worte, die wir selten finden. Und in diesen Versen wird so richtig deutlich, ihr lieben Paulus, der war kein Mann, der einfach emotionslos mit eisernem Willen den Leuten die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat, sondern er war ein Mann mit Mitgefühl, mit Emotionen, mit liebendem Herz. Paulus, der ist so überwältigt von seiner Trauer über die Verlorenheit von Israel, dass er nicht schweigen kann. Ich glaube, alle unter uns, die liebe Menschen in ihrem Umfeld haben, die nicht gerettet sind, die kennen solche Emotionen ziemlich genau. Wir haben Familie, vielleicht Ehepartner, vielleicht Verwandte, Großeltern, gute Freunde. Wir verbringen gerne Zeit mit ihnen, wir lachen gemeinsam, wir spielen, wir teilen wunderbare Erinnerungen. Und doch bleibt unterschwellig immer dieser Schmerz, weil da immer dieses eine Thema ist, was doch so zentral ist. Sie kennen Jesus nicht. Sie glauben nicht an den einen, der das ganze Leben ausmacht. Und Paulus kannte diesen Schmerz auch. Paulus kennt diesen Schmerz. Und nicht nur Paulus kannte diesen Schmerz, sondern Jesus kennt diesen Schmerz. In Matthäus 9, Vers 35 und 36 berichtet uns der Evangelist Matthäus, wie Jesus durch alle möglichen Städte und Dörfer zog. Und es heißt dort, er lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. In Lukas 19, Vers 41 bis 42, Jesus ist gerade in Jerusalem eingezogen, es ist Palmsonntag und es heißt dann, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und er sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Wir könnten die ganzen Evangelien durchgehen. Alle möglichen Verse, das ganze Alte Testament und wieder begegnet uns dieses Mitleid Gottes mit den Verlorenen. Paulus schreibt uns am Anfang von Kapitel 9 von seinem tiefen Mitleid, weil der Gott der Bibel kein Gott ist, der emotionslos auf seinem Thron sitzt und kaltblütig die Menschen richtet, sondern der Gott der Bibel ist ein Gott, der Gefühle hat. Emotionen. Und er ist ein Gott, der über die Verlorenheit seiner Schöpfung trauert und sogar weint. Ich war letzte Woche gerade hier auf dem Weg zum Büro am Morgen zum Arbeiten. Und als ich dort aus dem Bus gestiegen bin, kamen mir zwei Frauen entgegen. Und ich weiß noch, die eine Frau hatte so einen Hund vorne dran, der sie irgendwie ziemlich gezogen hat, geführt hat, und die andere Person hielt sich an dieser Frau fest und lief hinten dran und sie hatte so einen längeren Stock in der Hand, mit dem sie ihre Umgebung abgetastet hat. Und zuerst habe ich es gar nicht richtig realisiert, bis ich dann verstanden hatte, aha, das sind beide Frauen, sind blind. Beide brauchen Führung und Leitung. Und sie tasteten sich da so umher und ich sah, wie sie zum Busfahrer gegangen sind und nachgefragt haben, welcher Bus es sei, in welche Richtung er fährt und so weiter. Und ich war so in diesem Moment, das waren ja nur Sekundenbruchteile, aber ich war so in diesem Moment zuerst so voller Staunen darüber, wie diese beiden Frauen einander geholfen haben, obwohl beide blind waren. Aber ohne fremde Hilfe wären die völlig aufgeschmissen gewesen. Und gleichzeitig kam in mir so ein Gefühl, irgendwie so die Frage, was für eine Gnade, dass ich sehen darf. Warum darf ich sehen? Was für ein unverdientes Geschenk, dass der Herr mir mein Augenlicht bis heute bewahrt hat. Wie schwer haben diese beiden Frauen es bitte im Leben? Wie herausfordernd ist ein Leben in Blindheit? Und ihr Lieben, genau dieses Bild nimmt die Bibel immer wieder, um unseren geistlichen Zustand aufzuzeigen. Es ist reine Gnade, wenn Gott uns geistlich sehen lässt. Es ist reine Gnade, wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es ist ein Geschenk Gottes, das uns tiefes Mitleid mit anderen empfinden lässt. Die Bibel zeigt uns, wer das Evangelium wirklich verstanden hat. Wer die eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit erkannt hat, wer Gottes Gnade empfangen hat und umgekehrt ist, der kann gar nicht anders, als voller Demut und Dankbarkeit, Mitleid seinen Mitmenschen zu begegnen. Und schaut mal, Paulus Mitleid geht sogar so weit, dass er Mitleid hat mit denen, die ihm am meisten Schmerzen zugefügt haben. Paulus erlebte heftige Verfolgung, ganz besonders von den Juden. Es gab einige seiner Landsleute, die haben ihm immer wieder vorgeworfen, Paulus war ja selbst Jude, dass er das Gesetz von Mose verdrehen würde, und andere haben ihm sogar Judenhass, Antisemitismus vorgeworfen. Aber Paulus betont hier so stark, damit er ja nicht missverstanden wird, er sagt, die Wahrheit in Christus bezeugt von seinem Gewissen im Heiligen Geist, dass er nicht lügt. Er empfindet unfassbares Mitleid mit den Juden, die verloren sind. Weil Paulus liebte Israel. Er liebte die Juden, er liebte seine Landsleute, aber über allem liebte er Christus. Und sein Herz wurde von Gott so oft gebrochen, dass er tiefes Mitleid mit den Verlorenen hatte. Echte Gnade macht nicht gefühllos, sondern mitfühlend. Und nur mal, damit wir uns ganz am Anfang auch richtig verstehen, schaut mal, ich möchte hier keine Leute in eine Opferrolle stecken. Ich möchte nicht irgendwelchen Menschen Verantwortung absprechen. Liebe und Mitleid heißt nicht, dass wir einfach alles gut finden und gutheißen. Es heißt auch nicht, dass wir aufhören, für die Wahrheit einzustehen. Wir halten die immer hoch, weil die Wahrheit ist heilsam. Und ja, Paulus hat uns am Anfang vom Römerbrief aufgezeigt, dass wir alle selbst verschuldet blind sind. Deshalb sind auch alle Menschen voll und ganz verantwortlich für ihr Handeln. Aber es spielt am Ende keine Rolle, was dazu geführt hat. Es ist ein schrecklicher Zustand. Und wer sehen kann, wünscht sich für andere doch, dass sie es auch können, die blind sind. Schau mal, der Text heute Morgen, der lädt uns wirklich dazu ein, mal uns die Frage zu stellen, wo ist mein Mitgefühl zu den Randständigen und zu den Obdachlosen, die hier in Bern unterwegs sind? Was denkst du, was fühlst du in deinem Herzen, wenn du an die Muslime denkst, in unserem Land, die in blindem Wahn unterwegs sind? Wo ist dein Mitgefühl zu den Rechtsradikalen in der Schweiz, die in totaler Finsternis leben und keine Ahnung haben, wohin sie gehen? Wie sieht dein Mitgefühl aus zu den Menschen aus der LGBTQ-Community? Wie redest du über diese Menschen? Ist dein Herz kalt, wenn du an die Leute denkst? Wie sieht deine Liebe aus zu denen in der Gemeinde, die eine andere theologische Auffassung haben als du? Die vielleicht nicht alles sehen, so wie Israel, so wie die Juden. Paulus zeigt uns hier ein zerbrochenes Herz, schaut sich nicht die Welt an und regt sich permanent über die Ungerechtigkeit auf, über die Menschen, die in Blindheit gefangen sind, schaut von oben auf sie herab. Das, ihr Lieben, das ist kein Zeichen von einem erneuerten, wiedergeborenen Herzen. Und ich predige das vor allem zu mir selber. Paulus verflucht sich lieber selbst als andere. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ein zerbrochenes Herz bringt Opfer. Grundsätzlich ist es so, wir Menschen ticken alle so, wir bitten Gott, Herr, nimm mir meine Schmerzen, Herr, nimm mir dieses Leiden, Herr, nimm mir bitte das. Und diese Bitte ist absolut legitim. Wir finden das in den Psalmen andauernd beschrieben. Aber es gibt eine Form des Schmerzes, bei der sollen wir Gott nicht bitten, dass sie uns nimmt. Sogar ganz im Gegenteil. Wir sollten sogar bitten, dass Gott uns noch mehr Schmerz gibt. Und das ist genau dieser Schmerz zu den Verlorenen. Weil Paulus' Mitleid geht so weit, dass er in Vers 3 schreibt, ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Ich weiß, wir nehmen den Text, wir lesen da meistens einfach schnell drüber, machen uns da keine großen Gedanken. Im Grundtext schreibt Paulus hier, dass er sich das Anathema wünscht. Das war in der frühen Christenheit total bekannt. Das bedeutete der vollkommene Ausschluss aus der Gemeinschaft aller Gläubigen, aus der Gegenwart Gottes, also den Fluch. Paulus hat so ein zerbrochenes Herz, dass er selbst bereit wäre, in die Hölle zu kommen, wenn dadurch die Juden gerettet werden könnten. Der großartige, ich finde einer der beeindruckendsten Missionare aus der Geschichte, aus der neueren Geschichte, Jim Elliot, wurde weltberühmt. Er ging 1952 aufs Missionsfeld, damals nach Ecuador. Es existieren heute noch Fotos. Und er wollte dort zu den ganz zurückgezogenen Indianern gehen, die noch nie von dem Evangelium gehört haben. Er wollte ihnen das Evangelium bringen, eine Bibel in ihrer Sprache übersetzen, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Und er war in der Vorbereitungszeit, reiste dann nach Ecuador und direkt beim ersten Treffen wurde Jim Elliot zusammen mit 4 seiner Mitarbeitern kaltblütig von den Einheimischen ermordet, mit Speeren aufgespießt, man hat sie getötet. Er hinterließ eine Ehefrau und ein kleines Kind. Und das Unglaubliche an diesem Missionar, an dieser Geschichte, ist eigentlich erst danach passiert, weil seine Frau Elizabeth Elliot, sie war Witwe und Mutter dieses kleinen Kindes, blieb allein zurück. Aber anstatt aus der Mission heimzukehren oder sich zu rächen, sehnte sie sich so sehr nach Rettung diesem Indianer, dass sie 2 Jahre nach Jims Tod zu diesem Volk zurückkehrte. Und sie kam nicht mit Waffen, sie kam nicht mit einem verbitterten Herzen, sondern sie kam mit dem Evangelium. Und das Unglaubliche, was dann passiert ist, dass dieser Kontakt, ausgerechnet dieser Kontakt dazu geführt hat, dass auf einmal mehrere Männer aus diesem ganzen Stamm sich bekehrt haben, sie sind umgekehrt, sie haben das Evangelium verstanden und das Evangelium hat angefangen, sich auszubreiten unter diesen verlorenen Indianern. Es entstand später sogar eine Gemeinde unter ihnen. Diese Frau, die hat das Evangelium nicht einfach nur geglaubt, sie hat es nicht einfach nur im Kopf gehabt, sondern sie hat es gelebt. Und das ist absolut unmenschlich. Sowas kannst du dir nicht erklären, das kann keiner aus sich selbst heraus. Sowas kann nur passieren, wenn ein Herz wirklich erneuert und zerbrochen ist. Die Lehre des Evangeliums und die Lehre von Gottes Gnade, ihr Lieben, ist der einzige Glaube, und diesen Punkt möchte Paulus in Römer 9 am Anfang machen, ist der einzige Glaube in dieser Welt, der Menschen zu solchen Opfern befähigt. Es ist ein vollkommen verändertes Herz, ein neues Leben, das Menschen dazu bringt, dass sie bereit sind, ihr ganzes Leben für andere, sogar für ihre Feinde hinzugeben. Und es ist genau das, was Paulus hier in Vers 3 meint. Er würde selbst sein ewiges Leben geben, wenn dadurch andere gerettet werden. Das Evangelium in Reinform ist Jesus Christus, der Messias, der in die Welt gekommen ist, in unsere Blindheit, in unsere Finsternis, selbst in unsere selbstverschuldete Finsternis, um uns Licht zu geben, um uns sehend zu machen. Er kam, um für uns, für meine und deine Strafe zu sterben am Kreuz. Jesus ist in diesen Riss getreten zwischen Gott und uns. Er ging für uns in die Hölle, damit wir in den Himmel kommen können. Das Evangelium ist eine Botschaft, ihr Lieben, die ist so grundsätzlich anders, so gegensätzlich zu unserem ganzen natürlichen menschlichen Denken. Es ist die totale Umkehr von allem, was wir intuitiv machen würden, wie wir darüber nachdenken und wie wir fühlen. Und je mehr wir verstehen, wie groß unsere Sünde, wie groß die Gnade und Retterliebe unseres Herrn zu uns ist, desto mehr verändert es unsere Herzen. Dass wir selbst bereit sind, solches Mitgefühl zu haben, solche Opfer anderen entgegenzubringen. Paulus war sogar bereit, ausgerechnet für die Opfer zu bringen, die ihm am meisten Schaden zugefügt haben. Und deshalb, das ist mir so wichtig, wenn wir Gottes Gnade verstehen, dann darf uns das niemals in ein Überlegenheitsgefühl führen, sondern immer in einen Herzenszustand, der mitleidet und für andere betet, der bereit ist, sich hinzugeben, auch wenn es etwas kostet. Mein Gebet für heute Morgen war es, dass der Herr uns unseren Mangel an Liebe, unseren Mangel an Mitgefühl und Opferbereitschaft aufdeckt. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass du heute Morgen nicht hier sitzt und dass dein Herz so verhärtet ist, dass dich die Worte von Paulus einfach so kalt lassen. Dass du einfach so darüber weggehst, wie du es vielleicht schon ein paar Mal gemacht hast, wenn du die Worte gelesen hast. Weil schau mal, ein mitleidloses Herz, das ist nicht zuerst ein Reifeproblem. Ich glaube, ich kann als neugeborener Christ unterwegs sein und habe trotzdem tiefes Mitleid. Ein mitleidloses Herz ist nicht einfach nur ein Reifeproblem, es ist vielmehr ein Herzensproblem, ein Grundsatzproblem. Ich gehe so weit, es ist ein Problem meiner ganzen Theologie. Weil es ist ein Zeichen dafür, dass das Evangelium mit meinem ganzen Herzen nicht verstanden worden ist. Ich kann das Evangelium im Kopf haben, aber ich habe es trotzdem nicht im Herz. Ich weiß nicht, was das für dich heute Morgen bedeuten kann, ganz, ganz persönlich. Vielleicht bedeutet es, dass du dich ganz bewusst mal wieder einer Person annehmen solltest in deinem Umfeld, vielleicht mal wieder in eine Person ganz besonders hier in der Gemeinde investieren solltest, die am Rand steht, die krank ist, einsam ist, vielleicht eine schwierige Lebensphase durchmacht, dass du mit Mitgefühl begegnest. Vielleicht sagt dir Gottes Wort heute ganz bewusst, hey, geh auf eine Person zu, fang an, dich zu investieren, überwinde mal deinen Stolz und deine Bequemlichkeit, dein ständiges Drehen um dich selbst. Fang an, deine Zeit und deine Ressourcen zu investieren. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass niemand alles tun kann. Das ist mir absolut klar. Wir sind alle begrenzt. Die Not um uns herum ist immer größer als unsere Ressourcen. Aber wichtig ist, dass wir nicht einfach gar nichts tun, uns zurückziehen und laufend Ausreden bringen. Ich sag's mal so direkt heute Morgen. Wichtig ist, dass wir diese innere Haltung nicht verlieren, dass wir darum ringen. Und vielleicht sagt dir Gott heute Morgen ganz bewusst, wenn du diese Worte hier hörst aus Römer 9, hey, zuerst mal kehr um, tue Buße, vielleicht ist dein Herz so hart geworden, dass du eh schon alle Verantwortung von dir weißt, kein Mitgefühl mit anderen hast. Vielleicht ist dein Herz noch nicht mal gebrochen. Verlass diesen Weg. Bekenn Christus deinen Mangel an Liebe. Weil, wisst ihr, wir können unserem Herzen nicht befehlen, Retterliebe zu haben, Mitleid zu haben. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so, heute Morgen wache ich auf und jetzt habe ich Mitleid. Du kannst nicht einfach eine Maske aufsetzen. Aber du kannst anfangen, dich zu investieren und du wirst merken, wie sich auch dein Herz verändert, während du es tust. Und nicht nur das, bitte vor allen Dingen Gott. Und ich weiß, ihr Lieben, das ist eine sehr gefährliche Bitte, aber bitte den Herrn, wenn dein Herz hart ist, bitte Gott, dass er dein Herz bricht. Wenn du keine Opferbereitschaft hast für die Verlorenen, dann bitte Gott, dass er dein Herz zerbricht. Und ich sage es mal in aller Deutlichkeit, gesunde Theologie ohne Mitleid und Opferbereitschaft ist unbiblisch. Du kannst grundsätzlich gute Theologie haben, keine Frage. Aber das ist nicht das, was das Evangelium gelebt ausmacht. Wahre zerbrochene Herzen kommen nicht durch Druck, sondern durch Gnade. Und die Botschaft vom Evangelium verändert nicht zuerst mein Verhalten, sondern zuerst mein Herz. Deshalb wahre, echte Erweckung, echte Veränderung ist keine Selbstoptimierung. Ich kann es als Mensch nicht bewegen. Ich kann nur den Einzigen, der es tun kann, bitten und anflehen, dass er mich verändert. Weil Herzensarbeit ist Gottes Arbeit. Ich komme zum Schluss und zum dritten Punkt. Ein zerbrochenes Herz erkennt Christus. Paulus schreibt von all diesen ganzen Segnungen, die den Juden gehören. Er schreibt hier am Schluss dieses Abschnitts, den wir heute Morgen gelesen haben, er listet ganz viele Privilegien auf, die dem Volk Israel gehören und die ihn am Ende zu so einem Gotteslob führen. Und er schreibt jetzt hier, ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Also Paulus listet hier zuerst mal auf und sagt, dem Volk Israel gehört die Sohnschaft. Damit meint er die Annahme als Gottes Eigentum. Im Alten Testament bezeichnet Gott sein Volk als adoptiertes Kind oder sogar als Erstgeborener. Und dann hat Israel die Herrlichkeit Gottes gesehen, wie niemand anders. Immer wieder offenbarte sich Gott in solchen sogenannten Theophanien, also im Alten Testament, da verwendet Gott Dinge aus der Schöpfung, um sich selbst darzustellen und abzubilden. Er hat sie Wunder sehen lassen, wie er sie durch Schilfmeer geführt hat, wie er sie gerettet hat mit der Wolkensäule und der Feuersäule. Dann schloss Gott mehrere Bünde mit seinem Volk, mit Abraham, mit Israel, mit David, mit Mose. Und damit gehören ihnen auch die Gesetze Gottes. Und das ist was Wunderschönes, Die Gebote brachten Ordnung ins Chaos, klare Richtlinien, Gerechtigkeit. Außerdem gehört ihnen auch der Tempel, in dem Gott angebetet wurde. Ihnen gehören die Verheißungen, dass sie Nachkommen erhalten werden und auch die Stammväter, all die Traditionen und die Abstammung, alles ist aufgebaut auf so vielen wunderbaren Privilegien. Israel hat so viel und trotzdem gehen sie am Ziel vorbei. Warum? Und genau auf diesen Höhepunkt führt Paulus hier, weil sie Christus ablehnen. Von Israel stammt auch der Christus, der versprochene Messias nach dem Fleisch. Ja, Jesus war Jude. Ja, Jesus wurde voll und ganz Mensch. Und Jesus ist auch voll und ganz Gott. Nur mal ganz kurz, grammatikalisch deutet übrigens alles darauf hin, dass diese Doxologie, so sagt man, dieses Gotteslob, sich direkt auf Christus bezieht. Wenn man genau in den Grundtext schaut, der wird feststellen, dass es sich auf niemand anders beziehen kann, außer auf Christus, unseren Herrn. Er ist der hochgelobte Gott in Ewigkeit. Amen. Er ist der Höhepunkt. Jesus ist mehr als das Volk Gottes. Jesus selbst ist die Herrlichkeit Gottes. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist die Erfüllung der Verheißungen. Jesus selbst ist der Bund und Jesus ist auch viel mehr als die Erzväter. Aber seht ihr den Unterschied? Alle Dinge gehören dem Volk Israel, aber der Messias gehört ihnen nicht. Er stammt zwar von ihnen, aber sie lehnen ihn ab. Sie sind im Unglauben und verharren. Und deshalb empfindet Paulus tiefen Schmerz über diese Verlorenheit. Lieben, wir Menschen können alle möglichen Segnungen Gottes haben. Wir können so viel wissen, so viel verstanden haben. Wir können alles Mögliche besitzen und erreichen. Und wir können uns auf so viele Dinge stützen, aber am Ende gehen wir verloren. Alle guten Werke, jede Erfahrung, alle unsere Vergangenheit, unsere Abstammung, wir können ganz nah an heiligen Dingen dran sein oder was auch immer und trotzdem verloren sein, weil wir Christus nicht wahrhaft erkannt haben. Ein zerbrochenes Herz erkennt, dass es ohne Christus nicht geht, dass wir selbst nie ausreichen. Und deshalb ist die Frage zum Schluss, worauf stützt du dich? Stützt du dich auf deine eigene Gerechtigkeit, auf deine Segnungen, auf irgendwelche Dinge, die du vielleicht erfahren hast, erlebt hast, oder stützt du dich allein auf Christus? Ich möchte heute Morgen zusprechen, wenn du in deinem Herzen vielleicht so viel Lieblosigkeit heute Morgen erkannt hast, so viel Mitleidlosigkeit, so wenig Bereitschaft, Opfer zu bringen, hey, dann schau wieder auf Christus, weil er deine Gerechtigkeit ist. Er kennt dich in deiner Herzenshärte. Er sieht dich und er hat trotzdem auch immer noch Mitleid mit dir, dass er selbst bereit gewesen ist, sein Leben für dich zu geben, obwohl dein Herz so hart ist. Und er will nicht, dass du so bleibst, er will dein Herz verändern. Deshalb komm wieder zu ihm, bekenn ihm diese Lieblosigkeit in dir und er vergibt sie dir. Er will dein Herz weich machen, weich für ihn und weich für die Verlorenen. Er will dein Herz ihm ähnlicher werden lassen. Deshalb schau das Christus, schau auf ihn. Er ist die Erfüllung von allem. Er ist hochgelobter Gott in Ewigkeit. Er ist der, der in unsere Finsternis gekommen ist, um uns zu befreien. Und seine Gnade ist etwas, die unser Herz bricht. Mitleid stammt von meiner Erkenntnis von Christus. Da entspringt letztlich alles. Wahres Mitleid ist mittragen, ist mitleiden, so wie das Wort schon sagt, es ist ins Leid hineingehen, wie Christus, genau das, was er getan hat. Er hat es uns vorgelebt. Und großer Martin Luther hat gesagt, Liebe ist nicht nur pure Freude und Vergnügen, sondern auch große und tiefe Schwere des Herzens und Trauer. Weil wer wirklich liebt, der fühlt mit und der trägt mit. Und wer die Gnade Gottes wirklich erkannt hat, der hat Mitleid, der bringt Opfer und der erkennt Christus immer mehr. Ich möchte kurz zum Schluss noch zwei praktische Fragen noch kurz mit uns klären. Heißt es jetzt, dass ich allen helfen muss, irgendwo hier in der Stadt Bern, die mir gerade irgendwo begegnen, muss ich jetzt jedem Bettler Geld geben, muss ich aufhören, mein Leben am besten gerade irgendwie zu genießen, muss ich jeden Kranken in der Gemeinde besuchen, bis zum Burnout. Wann ist mein Mitgefühl genug? Ich möchte dich einladen, hey, fang zuerst mal an, den Herrn zu bitten, dass er dein Herz bricht und dass du Mitleid hast mit den Verlorenen, mit den Schwachen. Und dann fang an, nicht einfach planlos, sondern bedacht, dich in Einzelne investieren, so wie es der Herr dir auch aufs Herz legt und so wie es auch Sinn macht. Auch wenn dir vielleicht rein gefühlsmäßig manchmal das Mitleid fehlen mag, entscheide dich dafür so wie Christus Mitleid mit uns hat. Wer danach handelt, der wird erleben, wie die Gefühle auch manchmal sich verändern oder nachkommen. Und sei dir immer bewusst, ich habe es vorhin schon gesagt, die Not in der Welt ist immer größer als unsere eigenen Ressourcen. Du kannst nie alle retten und du kannst auch nie allen helfen. Das ist einfach die Realität. Aber wir sollten niemals in Passivität und Gleichgültigkeit kommen. Und manchmal ist es besser, wenn ich mich auf einzelne Personen fokussiere, weil sonst helfe ich allen, aber niemandem richtig. Und deshalb möchte ich dich einladen, fang zuerst an zu beten. Fang vielleicht an, auch andere zu fragen, hey, wo kann ich mich einbringen, wem kann ich helfen? Aber ganz wichtig, geh ins Gebet, bitte den Herrn, dass er dein Herz verändert und versteh das Evangelium immer mehr. Schau auf Christus, was er getan hat. Schau auf sein Vorbild. Ich möchte dich einladen, eine Zeit der Stille zu haben, für dich ganz persönlich, in der du einfach Christus still bekennen darfst, was du möchtest, und ich schließe dann laut ab mit Gebet. Jesus Christus, komm heute Morgen vor dich als deine erlöste Schar, die du befreit hast aus der Dunkelheit, aus der Finsternis. Und Herr Jesus, ich möchte dir zuerst mal von Herzen Danke sagen, dass du so unglaublich viel Geduld und so viel Gnade mit mir hast, mit uns hast, weil unser Herz so hart oft ist, weil unser Herz so, ja, einfach so egoistisch und selbstbezogen ist, so selbstgerecht. Und Herr Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt, mit welchem Herzenszustand auch immer. Ich möchte dich bitten, dass du in deiner Liebe und in deiner unfassbaren Geduld und Gnade zu uns kommst und unsere Herzen brichst. Unsere Herzen brichst in allererster Linie für dich, Herr, dass wir dich erkennen, dass wir dich sehen dürfen, wie herrlich du bist. Dass du unsere Herzen für die Dinge brichst, die dein Herz bricht. Unsere Herzen hart machst für die Dinge, die gegenüber denen du hart bist. Und unsere Herzen weich werden lässt für die Dinge, denen du gegenüber weich bist. Herr Jesus, bitte schenk uns Mitleid. Schenk uns Opferbereitschaft für die Verlorenen. Für die Schwachen, für die, die am Rand stehen. Für die, die benachteiligt sind. Die in Blindheit gefangen sind. Befrei uns von unserer Selbstgerechtigkeit. Aber Herr, hilf uns in all dem, dass wir das niemals so tun, dass wir die Wahrheit verbiegen, dass wir es niemals so tun, dass wir die Wahrheit verschweigen, sondern dass wir sie hochhalten, weil du selbst bist die Wahrheit und du bist der einzige Weg zum Heil. Und ich bitte dich, dass du uns darin Weisheit gibst. Bitte, Herr, leg du uns aufs Herz, in was wir uns überhaupt investieren sollen und auch können, jeder mit seiner Gabe, jeder mit der Begrenztheit, mit der du uns auch geschaffen hast und in der wir stehen. Herr, ohne dich können wir es nicht tun, aber hilf uns. Amen.